Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Mit Margarete Zander einen schönen guten Tag. Unser Gast heute ist eine Musikerin, über die Kritiker und Publikum gern ins Schwärmen geraten. Sie hat viele Musikerinnen und Musiker weltweit für ihr Instrument begeistert. Ihr Ton ist leicht und doch kernig. Sie schafft Fantasieräume, die nach oben die Grenzen der Vorstellung ins Unsichtbare erweitern und fliegen und andere, die tief in der Erde verwurzelt sind. Diese Musikerin setzt mit dem feinsten Farbpinsel Schattierungen und Lichtreflexe und verliert nie den Blick für das Ganze. Im Konzert ist man sofort mit beiden Ohren im Klang, aber hören Sie selbst. Johann Sebastian Bach, auf den das Schleswig-Holstein Musikfestival in diesem Jahr einen ganz besonderen Scheinwerfer richtet. Und dazu wurde auch Tabea Zimmermann eingeladen, dem Publikum eine Brücke zu seinem Werk zu bauen. Und ich freue mich, dass sie heute bei uns im Studio ist. Herzlich willkommen, Tabea Zimmermann.
Dankeschön. Freue mich sehr, dass wir uns mal wiedersehen, Frau Zander.
Wie lange begleitet Sie schon die Musik von Johann Sebastian Bach?
Mein ganzes Musikerleben. Ich habe mit 3 Jahren angefangen, Bratsche zu spielen und ich glaube, mit 4 habe ich aus der Kunst der Fuge das erste Mal einen Kontrapunkt gespielt.
Das ist ja nun ein Präludium aus der Cello-Suite Nummer 1 G-Dur, Werkverzeichnis 1007 von Johann Sebastian Bach, das wir gehört haben. Haben Sie je daran gezweifelt, dass es auch für die Bratsche komponiert ist und nicht nur für das Cello?
Ich glaube, dass die Musik von Johann Sebastian Bach tatsächlich gar nicht an die Instrumente gebunden ist, für die sie komponiert wurde. Ich freue mich natürlich über die Originalkompositionen von Bach, wie zum Beispiel das 6. Brandenburgische Konzert mit 2 Solobratschen und kleinem Ensemble und auch die Benutzung der Bratsche in anderen brandenburgischen Konzerten. Aber ich denke, dass man die Musik von Bach tatsächlich auf sehr, sehr vielen Instrumenten spielen kann. Wenn man sich in den Duktus der Musik und die Sprache, die Grammatik dieser Musik einarbeitet.
Gibt es so einen besonderen Tonfall? Ich habe ja auch die Farbigkeit, die Größe Ihres Klanges angesprochen. Einen besonderen Tonfall für Johann Sebastian Bach, den Sie immer wieder neu suchen?
Vielleicht beschäftigt mich am meisten die Frage, wie ich Bach zum Beispiel fürs Mikrofon spiele, wie jetzt auf der gehörten Aufnahme, oder wie man Bach dann in einem Konzertsaal spielt. Das ist für mich eine größere Frage. Also der Unterschied, was ist die Musik an sich und wie präsentiert man das im größeren Raum? Denn der Luxus einer Aufnahme, das war übrigens meine erste Soloaufnahme für Myrios damals, ist jetzt genau 10 Jahre her und wir sind jetzt im 2. Soloalbum mit den Suiten 3 und 4 und ein paar Solostücken, also da ist jetzt bald eine Klammer von der Seite der CD-Produktion aus.
Wunderbar, um das mal einzuflechten, da freue ich mich drauf, schön.
Kommt irgendwann im nächsten Jahr. Der Luxus, das fürs Mikro zu spielen, ist, dass man ganz bei sich bleiben kann, ganz bei der Musik bleiben kann. Und im Saal, finde ich, gibt es immer noch eine andere Frage. Das fällt mir bei Bach ganz besonders auf eigentlich, dass auch bei den Gampensonaten zum Beispiel, spiele ich ja auch in Schleswig-Holstein mit dem Dänisch Vajon in dem einen Konzert. Da ist die Tongebung auf der Bühne mit einem modernen Flügel natürlich eine andere, als wenn ich jetzt mit einem Cembalo und einer Gambe in einem kleinen Raum spiele. Das finde ich bei Bach nicht so einfach, das Übertragen der feinen Artikulation und der nach innen gerichteten Musik eigentlich, würde ich sagen, die in einem größeren Raum zu spielen. Also das finde ich dann eine Frage der technischen Umsetzung, wie man das schafft, dass es auch für den Hörer noch einen intimen kleinen Raum schafft, obwohl man mit einem größeren Ton spielen muss.
Das finde ich so faszinierend bei Ihnen, wenn Sie auf der Bühne sind. Sie bleiben eigentlich nicht auf der Bühne, sondern Sie öffnen den Klang für das Publikum. Das heißt, auch derjenige, der in der letzten Reihe sitzt, kommt auf den Raum an, aber ich habe doch das Gefühl, dass Sie auch für diese Leute sprechen und ganz bewusst den Klang dahin ausdehnen. Kann man das in seiner Vorstellung? Umarmen Sie das Publikum sozusagen im Konzert?
Ich finde das faszinierend, dass Sie das so beschreiben, denn das ist mir wirklich ein Anliegen. Also sehr oft, wenn ich in einen Raum komme, den ich nicht kenne, schreite ich ihn einmal ab und begebe mich in die Perspektive des Hörers und versuche mir wirklich vorzustellen, wie sich es dort in der letzten Reihe zum Beispiel anfühlt und was ich mit dem Klang tun müsste, damit er dort auch ankommt. Also dieses Umarmen des Publikums mit dem Klang, das ist tatsächlich ein Gedanke, der mich beschäftigt. Und deswegen liebe ich so sehr, auch jeden Abend in anderen Räumen zu spielen, weil das auch erfordert, dass man sich auf jeden Raum und auf jedes Publikum neu einstellt und dadurch die Musik jeden Abend auch eine ganz andere kleine Nuance bekommt.
Nun spielen Sie zwei Konzerte in der nächsten Woche beim Schleswig-Holstein Musikfestival. Eines haben Sie schon angesprochen mit Dennis Varjon im Bucerius Kunstforum in Hamburg und das andere in Bordesholm in der Kirche, ein Soloprogramm. Jedes Mal kombinieren Sie Bach mit anderen Komponisten, also einmal mit Reger, Kurtag und ein anderes Mal mit Fanny Mendelssohn-Hensel und Felix Mendelssohn. Was löst diese Kombination mit der Musik von Bach in diesen Programmen aus?
Es gibt ja so eine Unzahl von Komponisten, die sich alle gewissermaßen auf Bach beziehen. Und ich denke, diese Bezüge dann auch rückwärts wiederherzustellen, indem man vielleicht zuerst das neuere Werk hört und dann den Bach nochmal mit anderen Augen sieht.
Ich finde ganz spannend, dass Sie Lieder von Fanny Mendelssohn-Hensel auch spielen. Und bevor wir auf dieses Thema zu sprechen kommen, möchte ich gerne eins hören. Ich habe den Titel ausgesucht, Warum sind denn die Rosen so blass? Denn das singt Diana Damrau auf ihrem Liederalbum. Am Klavier ist Helmut Deutsch. Warum sind denn die Rosen so blass? Ein Titel von der Lieder-CD von Diana Damrau. Am Klavier war Helmut Deutsch. Und wir haben dieses Lied von Fanny Mendelssohn-Hensel ausgesucht, weil es auf dem Programm steht von Tabea Zimmermann am Montag in Hamburg im Bucerius Kunstforum im Rahmen ihres Konzertes im Schleswig-Holstein Musikfestival. Und ich freue mich, dass Tabea Zimmermann heute bei uns zu Gast ist. Frau Zimmermann, Bach Plus, da haben Sie als das Plus Fanny Mendelssohn-Hensel ausgesucht. Lieder, die Sie auf der Bratsche spielen. Sie singen sowieso sehr gerne und Sie singen eigentlich fast immer mit der Bratsche, oder?
Ich singe tatsächlich sehr gerne und auf der Bratsche versuche ich es. Wenn ich jetzt gerade eben die schöne Aufnahme gehört habe mit der Diana Damrau, ist das natürlich auch nochmal eine wunderbare Inspiration für mich. Immer dieser Wunsch, die nicht vorhandene Sprache dann natürlich auch einfach in der Melodie unterzubringen sozusagen. Also es ist eine zusätzliche Aufgabe. Es ist das Übersetzen der Melodie aufs Streichinstrument und das Verinnerlichen des Textes. Und ich finde gerade in diesem Lied, was wir jetzt gehört haben, diese Melancholie ist so groß und diese offene Frage am Ende, warum verließest du mich? Das hat die Fanny Mendelssohn-Hensel so sehr schön komponiert, finde ich. Dieser offene Schluss, das Fragezeichen ist so deutlich hörbar.
Gibt es da eine richtige Bearbeitung oder ist es eigentlich eins zu eins das, was der Sopran singt, was sie spielen?
Eins zu eins. Also ich spiele aus der Gesangsstimme. Das mache ich im Übrigen mit vielen Bearbeitungen so. Ich habe in letzter Zeit einige Werke bearbeitet für die Bratsche. Das macht mir großes Vergnügen, mir andere Literatur auch anzuarbeiten, anzulesen. Und ich spiele dann in der Regel aus der Originalstimme.
Sie haben schon erwähnt, dass Sie mit Dennis Varjon spielen werden. Sie konzertieren ganz regelmäßig mit dem Pianisten aus Ungarn. Ich habe eine Aufnahme gefunden mit Ihnen und Mozart, das Trio für Klavier, Klarinette und Viola Es-Dur, also Kegelstadt-Trio. Das Menuett habe ich ausgesucht, eine Live-Aufnahme aus Schwetzingen und man spürt, das war eine ganz besondere Atmosphäre mit Jörg Wittmann, Dennis Varjon und Ihnen. Was war da?
Wenn das Konzert aus 2010 sein könnte, dann war das unser, oder 2011, das war unser allererstes gemeinsames Musizieren, worauf wir uns tatsächlich alle drei sehr gefreut haben. Also es war der Jörg Wiedmann, der uns zusammengebracht hat. Er kannte Dennis Varjon, er kannte mich und hat gesagt, lasst uns doch Trio spielen. Und wir haben dann seither jetzt regelmäßig zusammen musiziert, also regelmäßig in größeren Abständen. Jörg Wiedmann hat dann auch ein wunderbares Trio für uns komponiert mit dem Titel Es war ein einmal. Und aus dieser Trio-Zusammenarbeit ist dann sozusagen als wunderbares Nebenprodukt auch eine Sonatenzusammenarbeit mit Dennis Wajon und mir entstanden. Und wir haben jetzt gerade im letzten Jahr etliche sehr schöne Sonatenabende zusammen musizieren können und verschiedene Werke gemeinsam erarbeitet.
Können Sie das in Worte fassen, was dieses Spiel so wunderbar macht, so prägt?
Es ist die Möglichkeit des Rubatos, eine ganz große innere Freiheit. Ich weiß nicht, ob man das jetzt beim Mozart auch so hören wird. Da ist es ja von der Stilistik her einfach nicht so vorgegeben. Aber wir haben viel Schumann zusammengespielt. Wir haben auch die Chopin-Cello-Sonate kürzlich erarbeitet. Wir haben Clara Schumann, die Romanzen gespielt. Und Dänisch ist ein ganz beweglicher und immer die Feinheiten ausleuchtender, romantischer Musiker, der das Rubato sehr, sehr pflegt. Und wir gehen da gemeinsam, glaube ich, ein bisschen fast an die Grenzen.
Dann freuen wir uns jetzt auf das Menuett, in dem bei der Uraufführung Mozart übrigens selbst die Bratsche gespielt hat. Tabea Zimmermann, Jörg Wittmann und Dennis Wajon mit dem Menuett aus dem Kegelstadt-Trio S-Dur Köchelverzeichnis 498 von Wolfgang Amadeus Mozart. Und Tabea Zimmermann ist heute unser Gast in Klassik à la carte auf NDR Kultur. Frau Zimmermann, Sie haben vorhin von dem Rubato gesprochen. Man konnte das hier hören, denn Sie halten sich nicht streng an ein Tempo, was von Takten bestimmt ist, sondern Sie geben sich, Sie drei, Ihr eigenes Tempo. Das finde ich wunderbar. Ein geschmackvolles Rubato muss es aber sein.
Ich fand das jetzt bei Mozart im Rahmen. Also wenn es hier mehr wäre, fände ich es stilistisch nicht richtig. Aber bei der romantischen Musik gehen wir viel weiter.
Sie geben im Rahmen des Schleswig-Holstein-Musikfestivals einen Meisterkursus in Lübeck und da kann man das ganz genau erleben, wo ein geschmackvolles Rubato stattfindet und wo etwas einfach übertrieben Rubato oder so persönlich gemacht wird. Was macht Ihnen so einen Spaß an diesen Meisterkursen?
Ich unterrichte ja seit 30 Jahren ganz intensiv. Ich habe sehr, sehr jung angefangen zu unterrichten. Ich habe mit 19 Jahren den ersten Lehrauftrag in Saarbrücken an der Hochschule gehabt und bin seither durchgängig als Lehrerin tätig, jetzt in den letzten Jahren, ja schon fast 18 Jahre jetzt in Berlin an der Hochschule für Musik Hans Eisler. Und zwischendurch, gelegentlich mache ich gerne auch Kurse, aber nicht so viele, weil ich mich ja rund ums Jahr auch schon mit sehr vielen Studenten beschäftige. Ein Meisterkurs ist eben auch nochmal eine ganz andere Situation. Also da stehen dann andere Dinge im Vordergrund. Man kann dann zum Beispiel technische Fragen, die man normalerweise im Laufe eines vierjährigen Studiums behandelt, die kann man nur andeuten, ansprechen. Ich werde auch gemeinsame Technikstunden mit den Studenten machen. Aber ansonsten geht es beim Meisterkurs eher um die musikalischen Anregungen. Das gemeinsame Diskutieren ist mir auch wichtig. Ich habe mir auch eine bunte Truppe aus den Kandidaten zusammengestellt. Also ich habe 10 Studenten ausgewählt, aus der ganzen Welt bunt gemischt. Und ich erhoffe mir daraus auch tatsächlich gegenseitig befruchtende Gespräche zu den ganz wichtigen Themen des Musizierens, die mich selber auch nach wie vor immer beschäftigen, die Umsetzung einer Idee, also zunächst die musikalische Idee, dann die technische Umsetzung, das Kommunizieren durch die Musik. Also mal schauen, wie weit wir in den 7 Tagen kommen, aber ich freue mich sehr auf den Kurs. Ich finde die Gegebenheiten dort wunderbar, ich finde die Atmosphäre in der Hochschule in Lübeck wunderbar und finde das ganz toll, dass das Festival diese Kurse so gut ausstattet.
Sie haben es gerade selbst gesagt, ein gegenseitiges Gegen und Nehmen ist das A und O, das Zuhören des Lehrers.
Das Zuhören und das Suchen nach der ursprünglichen Absicht. Also ich würde sagen, Studenten sind manchmal auf dem, und meistens noch auf dem Weg, diese Verbindung zu suchen zwischen dem, was sie sich eigentlich vorgenommen haben und dem, was dann dabei rauskommt. Da sehe ich mich eher so als einen akustischen Spiegel, dass ich als Lehrerin dann eben sagen kann, Moment, also ich höre Folgendes, wie auch in einem Gespräch eigentlich ein Gegenüber sein kann, dass man sagt, ich habe das und das gehört, hast du es wirklich so gemeint? Und dass man dann miteinander austestet, welche anderen Möglichkeiten gäbe es, wie wirkt es unterschiedlich, wie kann man das Detail in den Zusammenhang setzen? Also das ist vielleicht meine Hauptarbeit beim Unterrichten. Ich versuche den Blick fürs große Ganze und den Blick für das ganz, ganz winzige Detail in ständiger Verbindung zu halten, sodass man bei der Arbeit an einem Werk zunächst über die großen Abschnitte und den großen Bogen spricht und dann exemplarisch kleine Teile herausnimmt und die wirklich feinst poliert wie im Diamantenschliff. Und dann kann der Student oder die Studentin das auf andere Stellen übertragen.
Robert Schumann hat ja seine berühmten Haus- und Lebensregeln geschrieben. Gibt es so eine Tabea Zimmermann-Haus- und Lebensregel, die jeder kennen sollte, der so einen Meisterkursus besucht hat?
Das ist eine schwierige Frage. Also vielleicht ist das wichtigste Element für mich das ganz genaue Hinschauen und genaue Hinhören. Und das heißt, auch wenn man wenig Zeit hat, ganz langsam.
Interessant. Wir haben jetzt einen Ihrer Lieblingskomponisten im Programm und das ist Paul Hindemith. In diesem Fall spielt er selber sein Scherzo für Viola und Violoncello gemeinsam mit Emanuel Feuermann. Und jetzt rätselt man, wann kann denn diese Aufnahme gemacht worden sein? 1934. Einer der Lieblingskomponisten von Tabea Zimmermann, Paul Hindemith, die haben ihn selbst gehört auf der Bratsche gemeinsam mit Emanuel Feuermann auf dem Violoncello und dem Scherzo. Wir haben ja gerade Tabea Zimmermann über Meisterkurse gesprochen, die sie geben. Welches Thema würden Sie denn mit dem Bratschisten Hindemith jetzt auf der Bühne besprechen?
Oh, schwierige Frage. Ich habe jetzt eben auch gerade mit Schmunzeln diese alte Aufnahme gehört. Ich habe ein sehr zwiespältiges Verhältnis, muss ich sagen, zum Hindemith, denn ich finde ihn als Komponisten toll. Ich hätte ihn auch gerne als Mensch kennengelernt. Ich glaube nur, dass der Aufwand, den er selbst betrieben hat, um als Solist zu spielen, der war irgendwie nicht groß genug. Also er hat eher schneller neue Sachen komponiert. Jetzt zu diesem Duo, was wir gerade gehört haben, wenn ich die Geschichte richtig weiß, waren das Trio mit dem Simon Goldberg zusammen, die waren in einer Aufnahmesitzung und als sie fertig waren, haben sie gemerkt, da ist noch Platz auf der LP und dann hat Hindemith das Duo komponiert und die haben es einfach gleich aufgenommen. Ich finde, man hört das schon, dass das ein nicht gerade sehr ausgereift gearbeitetes Spiel war. Schnell musste es auch gehen, weil nur noch so viel Platz auf der Rille war. Ich würde das Duo heute vielleicht eher ein bisschen anders angehen wollen, aber andererseits finde ich es auch schwierig, mich heute als moderne Interpretin im Zeitalter der CD, also die Perfektionsansprüche, die wir heute haben, sind auch einfach völlig andere. Ich glaube, dass der Hindemith ein wunderbarer Musiker war, der aber einfach ein musikantisches Zugang hatte. Der hat sich alle Noten genommen, einfach gespielt. Aber da ging es nicht wirklich um die Perfektion. Haben wir heute schon einen ganz anderen Anspruch.
Hindemith war ja eine Zeit lang gar nicht so beliebt als Komponist. Wenn Sie Hindemith spielen, das fiel mir gleich auf, und Sie spielen seit vielen Jahren, dann spielen Sie den vor allen Dingen auch schneller und lebendiger als andere. War das der Durchbruch für die Kompositionen oder Sie gucken zweifelnd?
Das mit dem Schneller würde ich jetzt so nicht sagen, also vor allem nicht alles. Also ich hoffe, dass ich eine Differenzierung finde, dass ich finde nämlich seine langsamen Sätze zum Beispiel ganz besonders berührend. Die wiederum beziehen sich eindeutig auf Bach. Also ich finde, es gibt in den Konzerten, zum Beispiel in der Kammermusik Nummer 5 gibt es einen, auch in der Konzertmusik, da gibt es langsame Sätze, die sind wie eine Bach-Arie. Ich sage es jetzt ganz salopp mit falschen Tönen. Es ist gemeint, so meine ich das nicht. Ich finde es wirklich berührend schöne Musik. Und bei manchen schnellen Sätzen gibt es natürlich eine ganz hohe Form der Virtuosität. Ich denke an die Solosonate Opus 25 Nummer 1, den berühmten wilden Satz, da spielt die Bratsche. Also ganz, ganz schnell wiederholte, tiefe, kurze Töne. Das ist an sich schon eigentlich ein Widerspruch auf der Bratsche, schnell, kurz und laut gleichzeitig zu spielen. Denn es ist ja doch manchmal ein etwas träges Material, was wir da bedienen. Mich fasziniert bei Hindemiths Musik seine Rhythmik. Ich habe auch gerade in seinen eigenen Schriften, die er in Amerika als Vorlesungen gehalten hat und dann später ein Buch draus gemacht hat, der Komponist in seiner Welt, da unterscheidet er auch deutlich zwischen dem Metrum und der Rhythmik. Musik. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, dieses Thema. Und das ist in seinen Partituren überall zu finden. Und wenn man da was freilegen kann, dass man sich über den Taktstrich hinwegsetzen kann, da entsteht eine ganz andere, fast aus dem Jazz kommende rhythmische Betonung, die eben gerade nicht mit den streng geschriebenen Takten übereingeht. Aber da muss man sozusagen ein bisschen schürfen, um das zu finden.
Ich finde es sehr schön, wie differenziert Sie das gerade beschrieben haben. Denn bei mir bleibt dann doch so etwas hängen, wo das Staunen an erster Stelle steht. Ja, wenn ich Sie dann auf der Bühne sehe und Sie spielen das so in diesem Rhythmus und in diesem Tempo auch, dann ist das das Erste, was mir wieder einfällt, wenn ich an Hindemith denke. Wir haben jetzt den Schwanendreher auf dem Programm. Variationen, seid ihr nicht der Schwanendreher? Komisches Wort ist das, über das man eigentlich immer wieder stolpert. Ja, einige sagen, es war ein Schwanenpfleger. Also Hindemith hat dieses Viola-Konzert über alte Volkslieder geschrieben. Andere stellen sich aber dann doch einen Koch vor, der einen Schwan auf einem Grillrost dreht. Was stellen Sie sich vor?
Ich habe aufgehört, mir etwas vorzustellen, weil Hindemith so viele Spuren gelegt hat, um Verwirrung zu schaffen. Also er hat auch selber in Zeichnungen, in Anweisungen, er hat ganz viele falsche Fährten ausgelegt sozusagen. Aber ich glaube, dass das Konzert, seid ihr nicht der Schwanendreher, was er für die Bratsche geschrieben hat, eigentlich auf ganz alte Volkslieder zurückgeht, die alle auch mit Abschied und mit dem Weggehen zu tun haben. Und er hat seinen eigenen Abschied von Deutschland, seine Auswanderung nach Amerika, die hat er da unglaublich kodiert in diesem Stück versteckt. Es ist aber wirklich unterhalb der Oberfläche. Man kann auch aufs Erste das gar nicht unbedingt am Charakter der Sätze hören. Also er hat das so tief eingearbeitet, dass man es nur suchen kann.
Mit diesem Stück erinnern wir auch an Ihren ersten Ehemann, an David Chalon. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Aufnahme von 1992 mit dem Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks?
Das war eine sehr schöne Zusammenarbeit. Die war für mich natürlich auch sehr schwer damals, weil sie die erste große Produktion mit Orchester war. Wir haben damals Bartok-Konzert und Hindemith den Schwanendreher in wenigen Tagen produziert. Und ich erinnere mich auch an große Stressfaktoren. Ich hatte damals auch ein Instrument für eine Zeit zum Ausprobieren. Das war vielleicht kein kluger Gedanke. Das ist also damals, diese Aufnahme ist eine der wenigen Aufnahmen, die ich nicht auf meiner Wattelobratte gespielt habe. Das ist ein altdeutsches Instrument aus Füssen, was mir dann auch eigentlich zu groß war. Aber an David Chalon und die Zusammenarbeit mit ihm habe ich natürlich und das Leben mit ihm habe ich sehr, sehr schöne Erinnerungen. Und ich wollte diese Musik mit reinbringen, weil sich im nächsten Jahr jetzt sein Tod schon zum 20. Mal jährt und doch viele Gedanken an die Zeit immer wieder aufkommen. Und die Arbeit beim Bayerischen Rundfunk damals war sehr schön. Er hatte damals schon Kontakt zu dem Orchester. Er hat in seiner Zeit, als er als Assistent für Bernstein gearbeitet hat, beim Bayerischen Rundfunk viele Produktionen mitbegleitet und dann auch selber viele Programme dort gestaltet. Und so haben wir damals dort sehr schön zusammengearbeitet.
Seid ihr nicht der Schwanendreher? Variationen aus dem Viola-Konzert von Paul Hindemith mit dem Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von David Chalon und die Solistin war Tabea Zimmermann. 1992 entstand diese Aufnahme. Lang, lang ist's her. Heute ist Tabea Zimmermann bei uns im Studio auf NDR Kultur und ich freue mich sehr darüber. Sie haben das Stück noch einmal viel später aufgenommen. Wie erleben Sie diese alte Aufnahme?
Ja, wenn ich mich selber höre, fallen mir die Dinge auf, die ich heute anders machen würde, instrumentale Dinge. Ich überlege auch, wie so eine Aufnahme damals zustande kam, wie wenig Zeit wir hatten, wie schnell es gehen musste. Also da gehen mir ganz viele Gedanken durch den Kopf. Ich fand es jetzt interessant, weil ich habe sie lange nicht gehört, diese Aufnahme. Ich mag die Musik sehr, ich finde den Klang ganz schön, aber es war damals sehr schwer im leeren Herkulessaal. Es war für mich auch die erste große Aufnahme mit Orchester, die ich machen konnte. Und da denke ich heute, das ist wirklich über ein halbes Leben her. Also da war ich 25 und das kann ich jetzt heute ein bisschen nachsichtig sehen. Würde ich doch heute einiges anders machen.
Sie und David Chalon hatten sich 1987, habe ich gelesen, in Wien ineinander verliebt.
Wien fällt mir nicht so ein als, als Ort, aber das macht nichts.
Was man alles so liest. Ne?
Ja, wir sind uns mehrfach begegnet, hat in Freiburg mit dem Hochschulorchester gearbeitet. Wir hatten mit Musikern des Bayerischen Rundfunks bei einem Konzert gegen die Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf. Da haben wir eine heidnische Schöpfung in Ringsburg im Dom gespielt mit vielen Musikern aus dem Bayerischen Rundfunk und Freiburger Musikern. Und wir sind uns dann 87 in Lockenhaus bei dem Kammermusikfestival vom Gideon Krämer begegnet.
David Chalon, Sie haben es schon gesagt, ist leider viel zu früh gestorben. Er war noch keine 50 Jahre alt in Tokio an einem Asthmaanfall. Tragisch. Er hatte sehr viele Pläne. Ich weiß das, weil ich kurz vorher noch bei Ihnen war und Sie sprachen von einem gemeinsamen Festival, was Sie machen wollten in diesem kleinen Ort, wo Sie damals gelebt haben. Heute leben Sie ja in Berlin, aber damals in Bierstein.
Bierstein ist in der Nähe von Frankfurt im Vogelsberg. Ja, wir hatten damals so einen Traum vom Musikerleben auf dem Land mit einer alten Scheune und hätten da ganz gerne so ein kleines Kammermusikfestival, aber auch Kurse mit kleinen Wohnungen für Studenten und Ateliers. Wir hatten da so einen Traum. Dass das sowieso nicht so gut geklappt hätte, weil wir zwei Musiker mit insgesamt 4 linken Händen ausgestattet waren und das Leben auf dem Land ganz andere, also wirklich andere Talente gebraucht hätte, das steht auf einem Blatt. Aber eine kurze Zeit haben wir wirklich geträumt von allen möglichen Aktivitäten, die dann eben vor allem durch seinen tragischen, überraschenden Tod nicht stattgefunden haben. Aber wie gesagt, es gab auch andere Faktoren. Wir wären vielleicht auch mit unserem kleinen Festival auf dem Land auf der Nase gelandet.
Sie haben 2 gemeinsame Söhne. Wird einer von beiden Dirigent?
Oh nein, bitte nicht.
Sie haben noch eine Tochter hinterher bekommen von Stephen Sloan. Auch keine Dirigentin?
Nein, ich glaube Dirigenten, also ganz ehrlich, ich finde dieses Weitergeben der Berufssparte, ich sage jetzt auch mal, zum Glück wird auch keiner Bratscher.
Das müssen wir jetzt selber interpretieren oder was ist das Glück daran? Denn Sie sind ja glücklich, trotz aller Wettbewerbe, trotz des Drills in der Jugend, haben Sie doch das Glück in der Bratsche für sich entdeckt oder würden Sie es nicht so formulieren?
Auf jeden Fall, für mich ist mein Instrument und das Leben als Musikerin, da habe ich überhaupt gar keine Zweifel dran. Ich stelle eher in Frage, dass dieses alte System, dass die Kinder in die Fußspuren der Eltern gehen, das finde ich schwierig und das finde ich bei Musikern nochmal ganz besonders schwierig. Ich möchte einfach, dass meine Kinder ihre eigenen Talente frei entwickeln. Das hat gar nichts mit einer Kritik an der Bratsche oder der Musik zu tun. Beim Dirigieren würde ich es vielleicht ein bisschen anders sehen. Da finde ich doch, dass wir diese sehr alt hergebrachten hierarchischen Strukturen dringend ändern müssen. Ich finde, Dirigenten haben auch heute noch an vielen Stellen zumindest zu viel Macht. Aus meiner Musikerposition heute, ich würde den Dirigenten lieber als kooperativen, geistigen Führer einer musikalischen Aufführung sehen, aber die Macht, die Dirigenten an mancher Stelle noch über ihre Orchestermusiker haben, finde ich völlig deplatziert und auch anachronistisch. Und deshalb ist für mich der Beruf des Dirigenten ist für mich mit ganz vielen Fragezeichen versehen. Auch weil ich es zweimal aus der Nähe habe beobachten dürfen und müssen.
Aber bei charismatischen Persönlichkeiten nimmt man einiges in Kauf oder würden Sie sagen, man muss immer kämpfen?
Also das ist ein ganz, ganz komplexes Thema. Da machen wir vielleicht mal noch ein eigenes Gespräch drüber, Frau Zander. Ich glaube, das Charisma eines Musikers sollte kein Freifahrschein für übergriffiges Verhalten sein. Und ich denke, das liegt in der Natur der Sache, dass man als Dirigent, der nicht nur als Gast, also das ist eine Sache, wenn jemand als Gast kommt und die Musiker für eine Woche mit Inspirationen und großartigen Ideen beschenken kann, wunderbar. Das meine ich nicht. Da finde ich, ist das Machtgefälle okay. Aber die Chefdirigenten oder Intendantenmacht, die manche noch haben, finde ich in unserer Zeit unangemessen. Ich glaube, dass die Institutionen und die Orchester mehr von innen heraus an kooperativ sein könnten und sollten. Aber da sind sehr, sehr viele Faktoren. Also wir sind heute, es geht alles, muss schnell gehen, es muss in kurzer Zeit müssen größte Aufgaben bewältigt werden. Es ist immer der Rechenstift im Hintergrund. Und da sind große Namen, großes Charisma und so weiter. Das hilft alles, auch Dinge zu verkaufen, ob das für die Gesundheit der Musiker bei der Arbeit so förderlich ist, dass der Druck so groß ist, das möchte ich wirklich in Frage stellen.
Ich merke schon, das ist wirklich Stoff für ein längeres Gespräch. Sehr, sehr interessant, Ihre Position. Lassen Sie uns über die Festivalleiterin Tabea Zimmermann sprechen, denn das sind Sie ja bei der Beethoven-Woche auch noch im nächsten Jahr. Sie haben uns einen Titel mitgebracht, der in diesem Jahr ja enthusiastisch gefeiert wurde, kann man schon sagen, das Ensemble Vox Luminis. Warum gefällt Ihnen das so besonders gut?
Also für mich ist Gesang sowieso immer eine große Bereicherung. Die Stimme ist der Traum. Und ein Kammerensemble, was so wunderbar gemeinsam intoniert und auch interpretiert und Raum entstehen lässt, da kann ich mich ganz rein versenken. Also wenn ich mir zu Hause Musik anhören möchte, um mal, wie man so sagt, runterzukommen, um mich zu entspannen, dann ist die folgende Aufnahme sicher ein Exemplar dafür.
Das Ensemble Vox Luminis mit einem Stück aus den musikalischen Exequien von Heinrich Schütz. Und man spürt einfach, dass er dieses venezianische Flair mitgebracht hatte, das er in der Musik von Giovanni Gabrieli und Claudio Monteverdi kennengelernt hatte. Ausgewählt hat diesen Titel Tabea Zimmermann. Ich bin Ihnen sehr dankbar für diese Musik. Das ist erfüllend, beruhigend. Das hat so was ganz Besonderes, das auch nachhaltig ist. Das gibt es ja in der Musik auch, dass man dann irgendwo steht hinterher in Ruhe und dann fallen einem diese Klänge wieder ein. Geht es Ihnen auch so manchmal?
Ja, mir geht es auch so. Und ich finde das Element der Zeitlosigkeit in der klassischen Musik oder das Überwinden unserer täglichen Arbeitszeit oder die Zeit der kleinen Uhren, das ist für mich eigentlich das Allerschönste an der Musik, mit der ich mich beschäftigen darf, dass man diese Kleinteiligkeit der Zeit überwinden kann. Und dann bleibt die Uhr einen Moment stehen und man versenkt sich in einen Klang. Und das tut einfach gut.
Sie haben dieses Stück mitgebracht zur Beethoven-Woche. Seit 2015 sind Sie Festivalleiterin dieser jährlichen Beethoven-Woche. Noch im nächsten Jahr auch. Das nächste Jahr ist ja Beethovens 250. Geburtstag. Das hat sich jetzt in der ganzen Welt herumgesprochen. So ein bisschen kann einem grausen vor diesem Jahr. Aber natürlich will man auch was Besonderes. Mögen Sie uns schon ein bisschen verraten, was Sie machen im nächsten Jahr in Bonn?
Kann ich gerne erzählen. Also wir haben in Bonn am Beethovenhaus den großen Vorteil, dass unsere Beethovenwoche im Januar stattfindet und wir sozusagen zu Beginn des Jahres noch nicht mit einer Übersättigung rechnen müssen. Für das Geburtstagsjahr gönnen wir uns den Luxus einer Beethoven-Pur-Woche. Das heißt, die ganze Kammermusik von Beethoven wird an 4 Wochenenden aufgeführt. Das werden 16 Konzerte sein. Hochkarätig besetzt, also zwischen 17. Januar und 9. Februar möchte ich Sie natürlich alle herzlich einladen. Kommen Sie nach Bonn und hören Sie im Beethovenhaus die Kammermusik von Beethoven. Diesmal wirklich ein ausnahmslos Beethoven-Programm. Das ist dann auch mein Schlusspunkt als Festivalleiterin. Ja, es war ein überschaubares Festival. Also wir hatten wirklich immer eine Woche Konzert und jetzt eben im Januar, Februar wird es mal etwas größer.
Tabea Zimmermann ist heute unser Gast in Klassik à la carte auf NDR Kultur. Wir haben noch Platz für einen Titel. Was möchten Sie zum Schluss hören? Noch einmal Bach, das Allegro aus der Trio-Sonate oder aber Bartok mit dem Arcanto-Quartett?
Dann nehme ich doch gern den Bartok mit dem Arcanto-Quartett.
Thank you. Alla Bulgarese, das Scherzo aus dem Quartett Nummer 5 von Béla Bartók, gespielt vom Arcanto-Quartett und mittendrin Tabea Zimmermann. Ich freue mich, Tabea Zimmermann, dass ich noch so ein bisschen in die Meisterkurse in Lübeck hineinhören kann. Am Samstagnachmittag um 5 gibt es das Abschlusskonzert. Wissen Sie schon, was auf dem Programm stehen wird, oder ist es das, was die Schüler mitbestimmen?
Das ergibt sich erst im Laufe der Woche. Also ich habe zwar vorher jetzt schon mal so eine kleine Abfrage gemacht bei den Studenten, woran wir arbeiten mit jedem, aber das genaue Programm wird relativ kurzfristig festgelegt werden.
Und stimmt es denn, dass ein Cellist dabei ist?
Ich habe eine Cellistin und einen Geiger mit im Kurs dabei, worauf ich mich sehr freue.
Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Festivalsommer. Sie sind ja noch bei vielen Festivals unterwegs. Ich hoffe, es bleibt noch ein bisschen Zeit für Urlaub.
Ja, kleines bisschen Pause gönne ich mir. Zu lang darf sie nicht sein, sonst ist der Einstieg danach wieder zu schwer.
Dann wünsche ich Ihnen und unseren Hörerinnen und Hörern einen wunderbaren Festivalsommer und danke ganz herzlich für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Am Mikrofon Margarete Zander. Schönen Nachmittag noch. Tschüss.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.